Hallo, liebe Jutta. Wir haben Mitte Mai fast und ich sage Hallo zu unserer ersten Podcast-Folge in diesem Jahr. Wir haben das gerade mit Erschrecken festgestellt, oder?
Ja, das ist so. Also hallo Julia, schön von dir zu hören und dich zu sehen. Ja, also das Jahr rast unglaublich. Und wir haben so viele Themen auch schon in diesem Jahr gemacht,
Ja.
aber irgendwie nie Zeit gefunden, uns einfach mal im Rahmen eines Podcasts oder mehrerer Podcasts mit diesen neuen, oder neu sind die Themen ja nicht, aber mit diesen neuen Studien, die wir gemacht haben, auseinanderzusetzen.
Also an Stoff mangelt es nicht, aber an Zeit. Und das merkt man dann natürlich einfach. Es ist auch ein Podcast, der sozusagen, ja, nicht beworben wird oder sozusagen, wo wir alles irgendwie im Team mit Marc Brandt irgendwie alleine machen. So, das ist natürlich auch eine Art von Zeitaufwand, die dann auch immer noch mal reinkommen muss, ne? So, also
Ja,
insofern, ja.
das ist wohl so. Gleichwohl haben wir uns jetzt vorgenommen, dass wir jetzt nicht noch ein paar Monate ins Land laufen lassen, um dann den nächsten Podcast zu machen, sondern jetzt die Taktung deutlich schneller machen und
Zumindest
kürzer.
zwischen diesem und dem nächsten, genau.
Genau,
Aber wir
so ist
wollen
es.
nämlich so, ja, so ein bisschen die große Überschrift, das Thema Leistung wird ja gerade sehr viel diskutiert. Also wie viel müssen die Menschen oder sollen die Menschen einbringen, um sozusagen auch unser Land am Laufen zu halten, gerade vor dieser Standortfrage und den wirtschaftlichen Herausforderungen, die wir gerade haben, den ja auch großen Nöten, die zum Teil in der Wirtschaft herrschen. Da wird ja viel über die Frage auch gesprochen, wer muss jetzt eigentlich so wo sich auch einbringen, wo müssen wir alle an einem Strang ziehen. Und da gibt es ja gerade große Diskussionen, die sehr vielfältig sind, natürlich auch mit Blick auf Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Aber wir wollen über zwei konkrete Aspekte sprechen in diesem Podcast um das Thema Fehlzeiten. Da habt ihr eine große Studie zugemacht. Und in der nächsten Folge wollen wir dann über das Thema tatsächlich Leistung sprechen, weil das war das Hauptthema vom HR-Report in diesem Jahr, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. So haben wir uns das gedacht, Jutta, oder?
Ja, genau so haben wir uns das gedacht. Das sind, wenn man es mal so will, drei unterschiedliche Studien. Eine Studie, die wir letztes Jahr im Sommer gemacht haben zum Thema, was gibt es für Faktoren, die dafür verantwortlich sind, dass die Fehlzeiten so sind, wie sie sind, und sind da so richtig in die Tiefe gegangen und haben dann Anfang des Jahres 1031 Unternehmen dahingehend befragt, ob sie das ähnlich sehen oder ob sie das anders sehen, welche Treiber sie identifizieren würden, und haben somit eine repräsentative Unternehmensbefragung gemacht zu dem Thema Umgang mit Fehlzeiten und Entwicklung von Fehlzeiten und was für Hebel es gibt. Und das ist die eine Seite. Und dann eben der große HR-Report oder HR-Report, den wir seit 15 Jahren zusammen mit Hays machen und jedes Jahr ein aktuelles Thema auf die Agenda setzen. Und das ist halt für das Jahr Ende 2025 und Anfang 2026 das Thema Leistungskultur und Leistungsgesellschaft. Und das ist schon auch ein wenig, und das haben wir auch festgestellt, die Diskussion um die Fehlzeiten und die Diskussion um Leistung, Leistungskultur, Leistungsgesellschaft in Anführungsstrichen, das kann man so gar nicht voneinander trennen. Auch in der öffentlichen Debatte kannst du das kaum voneinander trennen. Und deswegen denken wir, dass es vielleicht auch Sinn macht, diese beiden Themen auch zusammen zu diskutieren in dem jetzigen Podcast und in dem, den wir in sehr, sehr naher Zukunft auch machen werden. Und
Den
nicht
Termin
fünf
werden wir noch festlegen.
Monate.
Genau, den Termin werden wir noch finden. Und heute wollen wir uns ganz explizit mit dem Thema Fehlzeiten beschäftigen. Und auch das ist ja, das gehört in diesen ganzen hochpolitischen Komplex über das Thema Leistung natürlich auch mit rein. Aber vielleicht erstmal am Anfang die Frage, was sind eigentlich genau Fehlzeiten?
Fehlzeiten sind Abwesenheitszeiten, die in der Regel zurückzuführen sind auf Krankheiten. Also das ist eigentlich so die Grundbasis. Die Frage ist eigentlich, die wirkliche zentrale Frage ist, was bedeutet Krankheit im Kontext von Fehlzeit? Sind das Personengruppen, die wirklich ernsthaft krank sind? Sind das Personengruppen, die leichte Symptome haben, beziehungsweise geringfügigere gesundheitliche Beschwerden zeigen? Und oder sind das Personen, die im Kontext von Fehlzeiten, das Vorschieben von Krankheit oder leichten Symptomen, aber am Ende des Tages das eher ein strategisches Verhalten ist, was wir, glaube ich, gerne auch mit Blau machen bezeichnen würden. Also was verbirgt sich? Und wenn man der Diskussion folgt, dann gehen wir, glaube ich, nicht davon aus, dass die Menschen kränker sind als früher, sondern sehr häufig wird in der Diskussion vielleicht nicht explizit erwähnt, aber unterschwellig schwingt es immer mit, dass scheinbar die Gruppe derjenigen, die leichte Symptome haben und aufgrund dessen lieber mal zu Hause bleiben und nicht zur Arbeit gehen, dass diese Gruppe steigt, also dass das eine steigende Gruppe ist, eine zunehmende Gruppe ist. Und beim strategischen Verhalten, Schrägstrich blau machen, scheint so zumindest die öffentliche Diskussion es auch um eine wachsende Gruppe zu handeln.
Aber das ist ja auch schwer rauszufinden, ne, eigentlich, oder? Weil wenn jemand sich krank meldet, man kann das ja auch einfach schwer manchmal überprüfen. Und ich glaube, das ist ja auch was, was ihr in eurer Untersuchung auch erwähnt, dass der Umgang mit Gesundheit sich seit Corona ja doch auch sehr stark gewandelt hat, ne? Also dass die Sensibilität für, bin ich vielleicht für andere ansteckend, arbeite ich von zu Hause oder melde mich sicherheitshalber krank, ist ja doch ein wesentlicher Aspekt, wo man wirklich sagen muss, vor Corona und nach Corona, oder?
Absolut. Also was man, ich sag, fange mal mit der guten Nachricht an. In unserer Vorstudie, in unserer explorativen Studie, haben wir insbesondere genau diese drei Gruppen identifiziert und haben aber keine Quantifizierung vorgenommen, sondern wir haben es einfach nur mal identifiziert. In der repräsentativen Unternehmensbefragung hat sich nun herausgestellt, dass die meisten aller befragten Unternehmen keine wirkliche Zunahme beobachten hinsichtlich des strategischen Verhaltens und des Blaumachens. Also das ist jetzt kein geringer Wert, aber es wird eigentlich keine wirkliche signifikante Erhöhung wahrgenommen. Was man allerdings ganz, ganz deutlich sieht, ist, dass sich der Blick auf Gesundheit und der Blick auf Krankheit in dieser Gesellschaft und auf diesem Arbeitsmarkt verändert hat. Und wenn man dann richtig in die Tiefe reingeht, dann stellt man fest, dass Corona wie eine Zäsur darstellt. Vor der Pandemie und in der Vergangenheit, also auch in der weiteren Vergangenheit, da ging es eigentlich darum, Arbeit hatte einen ganz besonderen Stellenwert und Präsentismus hatte auch einen Stellenwert. Das heißt, wegen leichter Symptome ist man auf jeden Fall zur Arbeit gegangen, man ist nicht zu Hause geblieben. Das hatte was mit Ansehen zu tun, das hatte auch etwas mit Sozialisation zu tun. Es hat aber auch etwas damit zu tun, wie aufwendig es war, zum Arzt zu gehen und sich krankschreiben zu lassen, beispielsweise. Es gibt viele Gründe, aber auch der Blick innerhalb der Gesellschaft auf Krankheit und Unternehmen. Also mit anderen Worten, wenn jemand wegen leichter Symptome nicht zur Arbeit gekommen wäre, hätten die Kollegen und Kolleginnen schon ein bisschen komisch geguckt. So, und mit der Pandemie hat im Prinzip so etwas wie ein Umerziehungsprozess stattgefunden. Also, und zwar ein relativ radikaler. Also in der Pandemie hat man uns 3 Jahre lang mehr oder weniger sehr intensiv, also dann ist es nicht mehr oder weniger, dann ist es sehr intensiv, beigebracht, bleib auf jeden Fall zu Hause,
Ja.
wenn du dich nicht gut fühlst, weil es ist absolut verantwortungslos, wenn du jetzt zum In-Job kommst und die anderen ansteckst, du weißt nicht, was das für Konsequenzen hat. Und wenn man das 3 Jahre lang in der Form auf allen Kanälen beigebracht bekommt, dann gucke ich auch irgendwann auf Gesundheit und Krankheit anders oder anders ausgedrückt. Bei selbst leichten Symptomen überlege ich mir doch, ob ich nicht lieber mal zu Hause bleibe, um zu gucken, was das denn für eine Konsequenz haben könnte. Mit anderen Worten, es könnte ja schwerwiegender werden oder ich bin vielleicht sehr stark ansteckend. So, also das ist zum Beispiel ein wesentlicher Punkt, oder ein Treiber, dass diese Anzahl von Krankheitsfällen basierend auf leichten Symptomen oder geringfügigeren gesundheitlichen Einschränkungen so eminent zugenommen hat.
Was ich ganz interessant fand, und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig verstanden, als ich das gelesen habe, dass ja 68% der Unternehmen tatsächlich steigende Fehlzeiten feststellen. Und das, obwohl der Krankenstand, also dass der Krankenstand in den letzten Jahren ist ja leicht gesunken, also laut AOK-Studie, wenn ich das richtig
Nee,
verstanden habe. Nee, habe ich
würde
das
ich,
falsch verstanden?
nee, so, also, was heißt, also, es ist eigentlich auf einem vergleichsweise großen Niveau. Wir haben also
Ja.
zwischen 2020, 2021, 22 einen sehr großen Anstieg von Fehlzeiten zu beobachten. So, und seit dieser Zeit bleibt das eigentlich mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau. Jetzt ist es leicht gesunken im Moment. Leicht, da gebe ich dir recht, aber der Grund, warum das leicht gesunken ist, hat jetzt, glaube ich, nicht viel damit zu tun, dass die Menschen jetzt plötzlich wieder gesünder werden, sondern ich glaube
Okay.
tatsächlich, dass es was damit zu tun hat, dass aufgrund der wirtschaftlichen Situation, in der wir uns befinden und diesem sehr großen Transformationsprozess, und mit steigenden Arbeitslosigkeiten zunehmend Menschen auch im Sinne eines Präsentismus zur Arbeit kommen. Also mit anderen Worten, die mögen sich vielleicht schon auch schon irgendwie nicht ganz wohlfühlen, aber während sie vielleicht in ruhigen, wirtschaftlich ruhigen Zeiten zu Hause geblieben sind, sind sie in wirtschaftlich turbulenten Zeiten, nehmen sie den Kopf unter den Arm und kommen zur Arbeit, weil man auch nicht weiß, was das eventuell für Konsequenzen haben könnte als solches. Und das Thema Blaumachen, das taucht in wirtschaftlich und organisatorischen schwierigen Zeiten sowieso eher unterdurchschnittlich auf. So, also mit anderen Worten, das ist sicherlich einer der Erklärungsversuche, um deutlich zu machen, warum es jetzt wieder leicht sinkend ist. Ich glaube, es hat schon auch viel mit den Rahmenbedingungen zu tun.
Wie lassen sich denn diese Fehlzeiten sozusagen volkswirtschaftlich übersetzen? Also, was für eine Rolle spielen die volkswirtschaftlich? Also, fallen die volkswirtschaftlich stark ins Gewicht?
Ja, das haben wir schon in der ersten Studie mal herausgearbeitet und dann, da wird einem ganz anders. Wir haben mal so eine kleine Rechnung aufgemacht. Also wenn wir ein durchschnittliches Bruttojahreseinkommen nehmen, das war der Median 2024, das ist jetzt schon ein paar Jährchen oder 2 Jahre her, das war 45.000 Euro brutto. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir 230 Arbeitstage haben pro Jahr, dann würden das bedeuten 45.000 Euro brutto geteilt durch 230 Arbeitstage. Dann sind das ungefähr 195 Euro brutto pro Arbeitstag. Das wäre so ein Tagesverdienst. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein Arbeitnehmer und eine Arbeitnehmerin 24 Tage fehlen würde, das war laut AHK Fehlzeitenreport die Anzahl der Fehlzeiten im Jahre 2024 und auch 2025, dann müssten wir jetzt die 24 Tage mit den 195 Euro multiplizieren. Dann haben wir einen wirtschaftlichen Ausfall pro Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin und Jahr von 4.680 Euro. Und wenn ich diese Summe mit 45 Millionen Beschäftigten in Deutschland, denn das haben wir im Moment, multiplizieren würde, dann kommen wir ungefähr bei direkten Kosten von 210 Milliarden Euro pro Jahr als Verlust kommen wir daher. Und wenn wir dann noch das Thema Überstunden, Mehrarbeit, externe Unterstützung, um die Prozesse und das, was zu tun ist, in Gang zu halten, aufgrund dieser Lücken, die entstehen, dann muss man gewöhnlicherweise nochmal davon, nochmal die Hälfte dazu rechnen. So als Pi mal Daumen, da sind wir bei 315 Milliarden Euro Verlust pro Jahr. So, und da reden wir jetzt hier nicht mehr über eine Kleinigkeit. Ich darf vielleicht an dieser Stelle nochmal daran erinnern, dass wir vor einem Jahr über das Sondervermögen für Infrastruktur von einer halben Billion gesprochen haben, von 500 Milliarden, die wir jetzt aufbringen müssen, um Infrastruktur wieder in Gang zu setzen und in Schuss zu halten. Und wenn wir uns anschauen, 315 Milliarden jedes Jahr als Verlust auf der Basis dieser Fehlzeitenentwicklung, dann reden wir jetzt hier wirklich nicht über eine Kleinigkeit. So, das habe ich jetzt für die Volkswirtschaft gemacht oder für Deutschland. Das könnte man natürlich auch machen für jedes Unternehmen. Dann bricht man das runter und dann setzt man das in ein Verhältnis zum Umsatz zum Beispiel. Und dann wird man feststellen, was das auch letztendlich für eine Kennzahl auch ist.
Das ist eine gewaltige Zahl. Also deswegen muss man da schon drüber reden, aber eben auch vor dem Hintergrund, was hat das eigentlich sozusagen für Ursachen, ne? Also wir haben eben gerade schon ein bisschen sind darauf eingegangen, dass sich sozusagen auch die Sensibilität für Gesundheitsfragen sicherlich seit Corona auch verändert hat, dass es dort ein anderes Verhalten ist, sozusagen auch sich selbst und andere zu schützen. Das ist ja erstmal was man nicht negativ bewerten kann. So, aber ihr habt ja noch so ein paar andere Ursachen für hohe Fehlzeiten auch herausgefunden oder zurückgeführt auf zum Beispiel kulturellen Wandel, ja, was du eben auch schon angesprochen hast, Präsentismus, also den Kopf unter den Arm klemmen und kommen, was immer da ist, hin auch zu, ja, seit Corona einer stärkeren Legitimation von Abwesenheit. Ist das denn dann auch eigentlich ein Problem mit den Fehlzeiten oder ist es eigentlich, also es könnte ja auch eine gesunde Entwicklung sein, die dahinter steckt, ne? Die wir negativ interpretieren und sie unter dem Label der Fehlzeiten festhalten.
Also wir haben letztes Jahr im Sommer unterschieden zwischen Faktoren, die Fehlzeiten beeinflussen, die ein Unternehmen in den Blick nehmen kann, also wo es Einfluss darauf hat. Und wir haben aber auch Faktoren identifiziert, die von einem Unternehmen nicht beeinflussbar sind. Und die Dinge, die du gerade angesprochen hast, dass sich vielleicht das Mindset von Generationen verändert. oder dass wir eine
Das kommt auch noch dazu,
demografische,
ja.
ja, oder dass wir eine demografische Entwicklung mit einer Alterung haben, die natürlich auch Einfluss nimmt auf dieses Thema. Das sind Dinge, die man von einem Unternehmen nicht beeinflussen kann, also das sind Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Also beispielsweise, wenn man sich überlegt, wie Menschen groß werden und die ältere Generation, ich nenne sie jetzt mal die Babyboomer-Generation, die ist einfach anders groß geworden. Und die ist groß geworden im Sinne von Fleiß, Pflicht, Disziplin und mit einer auch, die Arbeit steht im Fokus und natürlich gehst du zur Arbeit, wegen so ein bisschen bleibt man doch nicht zu Hause. Und das ist schon so. Und wenn man sich jetzt die jüngeren Generationen anschaut, dann sind die schon auch anders groß geworden und insbesondere auch die jetzt die jüngste Generation, die Z-Generation, die natürlich auch durch die Pandemie beeinflusst wird, die gucken anders drauf, die schauen auf das Thema Gesundheit und Krankheit einfach ein Stück weit anders. Also Gesundheit ist plötzlich besprechbar geworden. Wir haben auch diese
Keine
Thema,
Schwäche in dem Sinne, ne? Also,
nein, nein, sondern ich
es,
gucke einfach
ja.
drauf, ne? Also man sieht irgendwie, das ist auch ein Bedeutungszuwachs von Work-Life-Balance. Das Thema mentale Gesundheit ist besprechbar geworden. Selbstfürsorge taucht auch immer wieder auf. Das heißt, die Hemmschwelle, sich auch bei leichten Symptomen krank zu melden, die ist einfach deutlich geringer da. Und dementsprechend haben sie auch eine geringere Präsentismusneigung, also krank zur Arbeit zu gehen. Und ich glaube, das ist einfach schon ein Thema. Und wenn man sich die Älteren anschaut, dann kann man jetzt nicht jung mit alt heute vergleichen, wenn man über Mindset, spricht. Aber sich einfach mal anzuschauen, wie haben sich die Älteren verhalten, als sie so jung waren, wie die Jungen heute sind. Und wenn wir uns die Welt anschauen, also wenn wir dann tatsächlich in die Vergangenheitsdaten hineingehen, und zwar ganz, ganz weit weg, dann stellen wir einfach ein schlichtweg eine ganze Reihe von Unterschieden fest, ne? Also es ist erstmal eine andere Erziehung, dann Präsentismusneigung, die Diagnosedichte war eine ganz andere, wir hatten ein anderes Arztverhalten und es gab auch andere gesellschaftliche Normen in diesem Kontext. So,
Ja.
und wenn man sich dessen nicht klar wird, dann kann man ganz schnell erklären, warum hier zwei Generationstypen so richtig aufeinander zu rasen, ne? Wie so richtig frontal aufeinander zukommen. Und das ist teilweise auch so, wenn man in die Unternehmen dann hineinschaut, wer guckt jetzt auf diese Fehlzeiten und betrachtet sie jetzt nicht nur von diesem ökonomischen
Stimmt.
Hintergrund,
Ja.
sondern wer guckt drauf, runzelt die Stirn und denkt sich, was
Ja.
passiert hier eigentlich? Und wer guckt drauf und denkt sich, naja, ich meine, guck dir die Welt draußen an, wir müssen auch in Balance bleiben. Dann ist das tatsächlich ein Generationsthema und dann ist das auch ein latenter Generationenkonflikt, der da eine wichtige Rolle spielt. Und das
Ja,
ist
weil
zum
ich habe
Beispiel auch
das.
bestätigt worden in der, auch in der schriftlichen Befragung.
Das ist natürlich vor dem Hintergrund schwierig, deswegen habe ich das auch gefragt, weil ja schnell bei dem Thema Fehlzeit auch so eine Schuldzuweisung passiert, ne? Eine Schuldzuweisung so, also weil ihr habt da ja auch diese drei Ansätze unterschieden, also dieses geht man strategisch damit um oder geht man vielleicht, wenn man nur mal die Nase läuft, irgendwie lässt man sich vielleicht krankschreiben. Das Krankschreiben ist einfacher geworden und man wird vorsorglich schon mal ein bisschen länger auch krankgeschrieben, weil natürlich das ist dann wieder die Frage, wie Ärzte und Ärztinnen damit umgehen. Aber diese Frage der Schuldzuweisung steht ja immer irgendwo im Raum. Und ist die überhaupt gerechtfertigt? Also wenn sozusagen es einfach auch eine neue Form des kulturellen Umgangs mit Gesundheit und mit Krankheit ist. Also müssen wir da vielleicht auch anders drüber reden, als jetzt im Moment drüber geredet wird.
Naja, aber eins kann ich natürlich schon, ich kann diese 24 Fehlzeitentage, die kann ich jetzt nicht von der Agenda nehmen. Das, was es für Konsequenzen hat. Und zwar wirtschaftliche Konsequenzen, aber auch organisatorische Konsequenzen. Das kann ich schon nicht von der Agenda nehmen. Aber das führt uns unweigerlich zu der Fragestellung, nicht nur darüber zu diskutieren, wie das Mindset ist und ob das gut oder schlecht ist, sondern es ist die Frage, inwiefern haben wir Möglichkeiten, um diese Fehlzeiten zu reduzieren, um gesunde Prozesse zu haben, eine gesunde Unternehmenskultur zu haben, ein gesundes Miteinander zu haben und auch bestimmte Dinge zu besprechen und dementsprechend Lösungen zu finden. Also das führt uns dann unweigerlich dazu, was sind denn die Hebel, die wir im Unternehmen haben und auf die auch ein Unternehmen Einfluss nehmen kann, um dann an diesen Fehlzeiten zu arbeiten bzw. sie zu reduzieren. Aber lass mich bitte noch eine Kleinigkeit sagen, weil die ist mir wichtig. Ich glaube, wir haben die schon mal in einem anderen Podcast zum Thema gemacht. Wir werden in Deutschland immer sehr gerne verglichen mit anderen Ländern, wenn es um die Fehlzeitenentwicklung geht. Und dann wird uns immer vorgehalten, dass wir das Land mit den höchsten Fehlzeiten sein und die anderen Länder das überhaupt nicht haben. Und implizit wird so ein bisschen unterstellt, dass wir hier sozusagen gerade auf so einer,
Auf der faulen Haut liegen.
ja, oder im Prinzip die Dinge auch nicht so ernst nehmen und irgendwie so überhaupt nicht den Ernst der Situation auch erkennen. Und da muss man eins mal ganz klar darstellen. Ich bin mir gar nicht so sicher, dass das in den anderen Ländern nicht auch so hoch ist. Wir in Deutschland sind so ziemlich das einzige Land, was eine lückenlose Dokumentation der Fehlzeiten hat. Das heißt, findet hier aufgrund, da könnte man natürlich sagen, hat vielleicht auch was mit unserem Bürokratismus zu tun, aber am Ende des Tages haben wir eine lückenlose Dokumentation und viele Länder, auch in Europa, haben viele Länder diese lückenlose Dokumentation nicht. Also wenn diese Länder Fehlzeiten haben, die, ich sag mal, gehen wir mal von den 24 Tagen aus, die im AOK-Fehlzeitenreport immer wieder zum Thema gemacht werden. Und andere Länder haben irgendwie so 17 oder 18 Tage, dann lässt sich unter anderem diese Differenz auch mit dieser lückenlosen Dokumentation erklären. Also nicht, ich sage nicht zu 100%, aber ich würde sagen zu 75%, zu drei Viertel sicherlich bei dieser Differenz. Definitiv.
Aber was dann wieder interessant ist, ist, dass nicht besonders viele Unternehmen, also es wird lückenlos erfasst, also darin sind wir gut in der Erfassung, aber in der strategischen Umsetzung nicht unbedingt. Also weil es gibt ja nicht so viele Unternehmen, die tatsächlich ein strategisches Fehlzeitenmanagement auch etabliert haben, ne?
Ja, das ist richtig. Und das bedeutet, also natürlich haben die schon durchaus wahrscheinlich eine lückenlose Erfassung ihrer Fehlzeitentage. Da bin ich schon ziemlich sicher, ehrlich gesagt. Aber zu gucken, was die Gründe dafür sind und an welcher Stelle man die auch reduzieren kann, ich glaube, da tun wir uns immer noch ein bisschen schwer. Aber für mich ist auch ehrlich gesagt die Erkenntnis der erste Schritt, zu wissen, an welchen Punkten könnte ich gegensteuern.
Aber genau das ist ja der Punkt, ne? Also, dass man sozusagen, wenn man diese lückenlose, also wenn man das Wissen darüber hat, dass es so ist, dann kann man natürlich sagen, so, okay, und jetzt differenziere ich in, was kann ich ändern und was kann ich nicht ändern, ne? Also, so, was in jedem guten Coaching-Prozess ja auch passiert. Also, was sind die Umstände, die ich ändern kann und was sind die Umstände, die ich nicht ändern kann? Und sich da tatsächlich Gedanken darüber zu machen, was heißt das für unsere Unternehmenskultur, was heißt das für unsere Führungskultur, was heißt heißt das für den Umgang mit neuen Formen, neuen Lebensmodellen, neuen Vorstellungen von Work-Life-Balance? Also das, weil das macht ja auch wiederum Arbeit und ist, glaube ich, gerade jetzt auch in der wirtschaftlich schwierigen Situation sind das natürlich auch wieder so die Themen, die vielleicht auch mal hinten überfallen. Wie würdest du das einschätzen? Also was können Unternehmen tun und wie kann man auch mehr Unternehmen dazu motivieren, sich auch tatsächlich mit dieser Frage zu beschäftigen?
Der erste Schritt ist sicherlich, eine Dreiteilung vorzunehmen. Also zuerst anzuschauen, Personen, die wirklich, wirklich krank sind. Gibt es da Möglichkeiten? Ist der Grund für diese Krankheit im betrieblichen Kontext zu suchen? Hat das was mit Muskel- und Skeletterkrankungen zu tun? Hat das was mit Herz- und Kreislauferkrankungen zu tun? Wenn man, also mit anderen Worten, ist diese Person wirklich ernsthaft erkrankt aufgrund der Rahmenbedingungen, der Prozesse, des Arbeitsplatzes etc. in einem Unternehmen? Und was können wir daraus lernen? Dazu gehört auch, wenn diese Person zurückkommt, wie sieht ein betriebliches Eingliederungsmanagement aus? Wie kann das aussehen? Wie können wir aber auch aus diesem daraus lernen? Wie können wir die Prozesse verbessern, den Arbeitsplatz verbessern? Können im Prinzip ein Stück weit hingehen und versuchen, dass das nicht ein zweites Mal passiert oder ein drittes Mal passiert. Also da genau hinzuschauen und an den Ursachen für eine derartige Erkrankung zu arbeiten, wenn die Ursache im Betrieb liegt. Und dann eben tatsächlich auch wieder über ein Eingliederungsmanagement und auch zu gucken, wie man das passt, damit dieses nicht wieder passiert, beziehungsweise wenn die Krankheitsursache eben nicht im betrieblichen Kontext war, wie kann man trotzdem die Eingliederung logischerweise machen und wie kann man auch die Art und Weise des Arbeitens nach der Krankheit oder mit der Krankheit gestalten. Das ist die eine Seite. Dann gehen wir zu dem Thema und der leichten Symptome oder der geringfügigen gesundheitlichen Einschränkungen. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich zum Beispiel ein Arbeitszeitmodell gestalten? Wie kann ich das zum Beispiel kombinieren, wenn das irgendwie geht mit Homeoffice? Also mit anderen Worten, wenn ich einen Husten habe, dann gilt es natürlich schon, dass ich den Husten auskuriere. Aber vielleicht kann ich mich zu Hause dennoch an meinen Schreibtisch setzen und ein bisschen arbeiten. Also was gibt es da für Möglichkeiten? Ich weiß, dass das im Moment diskutiert, kontrovers diskutiert wird, aber am Ende des Tages einfach mal zu schauen, wie schaffen wir es, dass wir, wenn wir leichte Symptome haben, dennoch eine gewisse Leistungsfähigkeit zeigen könnten. Wie kriegen wir das gestaltet? Wie kriegen wir das von der Arbeitszeit gestaltet? Wie kriegen wir das vom Arbeitsort gestaltet, wenn das nun mal möglich ist? Oder aber wie bieten wir auch den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Präventionen an? Zum Beispiel eine Grippeschutzimpfung. Also mit solchen Kleinigkeiten im Prinzip ein Stück weit schon proaktiv reinzugehen, damit diese leichten Symptome oder die leichten gesundheitlichen Einschränkungen gar nicht entstehen als solches. Also auch da. Und beim dritten, da finde ich, das ist vor allen Dingen für mich Team oder vor allen Dingen Führungsaufgabe. Wenn ich tatsächlich feststelle, dass ich eine Gruppe habe, die strategisch mit diesem Thema umgeht, um ihren Urlaub oder ihre Freizeit auszuweiten, bezahlten, noch weiterhin bezahlten Urlaub, wie auch immer, oder blau machen und das mit einem ganz bestimmten Muster auch, mit so einem strategischen Muster, dann ist das für mich in der Tat etwas, das ist nicht nur 5 vor 12, das ist schon quasi 12 Uhr oder 5 nach 12. Und da muss ich rein. Und das ist Führungsaufgabe. Da muss ich rein, da muss ich ganz klar deutlich machen, dass ich das sehe und dass das eigentlich nicht akzeptabel ist. Das muss verbunden werden, auch mit einer gewissen Konsequenzkultur. Ich sage das auch mal in dieser Form. Es bedeutet nicht, dass ich jetzt sofort die Leute entlasse. Ich bitte dich, darum geht es nicht. Aber es bedeutet, deutlich zu machen, dass ich hier ein bestimmtes Muster erkenne und dass ich schon auch als Führungskraft gerne die Ursache für dieses Muster verstehen möchte und auf der Basis gerne nach einer Lösung zusammen mit den Mitarbeitenden suchen würde. Und wenn dieser Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin weiterhin dieses Verhalten zeigt, dass ich mich da mit dem Personal beziehungsweise Betriebsrat, wenn man den hat, zusammensetzt, um dort auf dieser Ebene, auf der Sozialpartnerschaft nochmal reinzugucken und dann ehrlich gesagt irgendwann auch konsequent bin. Also mit anderen Worten dann auch die notwendigen Schritte gehe. Denn eins muss man auch mal ganz sagen, wenn wir dieses strategische Verhalten beobachten sollten, dann natürlich ist es wichtig herauszufinden, warum dieses strategische Verhalten da ist. Das muss ja irgendwie auch eine Ursache haben. Aber es bedeutet natürlich für die Kollegen und Kolleginnen, die diese Arbeit mitmachen, doppelte Belastung. Und das, finde ich, geht gegen eine Teamkultur. Und da bin ich als Führungskraft sicherlich auch in der Verantwortung, auch diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu schützen. Denn wenn ich nichts mache, dann gucken die sich das an und stellen fest, das geht hier so durch, dann dauert das nicht lange und ich habe hinterher an sich einen Prozess, der sich verselbstständigt. So geht das jetzt nun auch nicht. Also mit anderen Worten, was ich damit sagen will, ich habe viel geredet, was ich damit sagen will, ich würde schon empfehlen, am Anfang die drei Gruppen sauber zu trennen und für jede dieser Gruppen ein entsprechendes Programm entwickle. Das erste hat was mit Gesundheitsmanagement zu tun. Und zwar wirklich im Sinne von Gesundheitsförderung, im wahrsten Sinne des Wortes, Unterstützung. Das zweite hat etwas damit zu tun, geht auch um Gesundheitsmanagement,
War eher Prävention,
aber
ja.
eher präventiv und auch nochmal deutlich zu machen, wie kann ich die Organisation auch ein Stück weit anpassen, dass wenn jemand Husten oder Schnupfen hat, trotzdem vielleicht noch in Teilen Arbeitsleistung bringt. Und beim dritten muss ich ganz konsequent, das ist eine Frage von Verbindlichkeit und Konsequenzkultur und das ist eine Führungsfrage.
Das stecken so viele auch große Themen drin bei all dem, was du jetzt auch gerade erwähnt hast. Also zwei Sachen möchte ich vielleicht noch mal kurz rausgreifen. Ich hoffe, das sind auch Dinge, die du interessant findest. Also das eine ist ja auch noch mal die Frage, wir haben vorhin über unterschiedliche Generationen, auch Arbeitsgenerationen gesprochen. Und dazu gehört ja auch so ein bisschen die Frage, wie stark fühle ich mich eigentlich dem Unternehmen oder dem Arbeitgeber und aber auch dem Team sozusagen verbunden. Das ist das, was du eben jetzt gerade auch so ein bisschen angesprochen hast, ne? Also dieses, wie sehr verstehen wir uns als Team? Wie sehr verstehe ich mich als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter eines Unternehmens, mit dem ich mich auch ein Stück weit identifiziere? Ich denke, da hat sich ja auch sicherlich einiges verändert, was vielleicht dazu beiträgt oder beitragen könnte, da vielleicht auch eine etwas geringere Verpflichtung zu spüren. Hinzu kommt, finde ich, dass ja aktuell, finde ich, auch wie soll man das sagen, wer gegen wen sozusagen, Arbeitgeber gegen Arbeitnehmer, dass sich da ja jetzt gerade auch alle doch stärker im Moment gegeneinander formieren. Also ist zumindest mein Eindruck, natürlich in dieser Krise, wo natürlich alle ihre auch Errungenschaften und Freiheiten auch wieder stärker verteidigen. Und das ist, ich weiß nicht, spiegelt sich das auch in der Belegschaft wieder? Ist das vielleicht auch so deine Erfahrung, dass es da dann auch vielleicht ein stärkeres Wir gegen ihr und gibt und sich das auch auf solche Sachen auswirkt? Also Stichwort Verbindlichkeit und Identifikation.
Also sind zwei wichtige Dinge drin. Also das Thema Identifikation mit der Arbeit, dem Team und dem Unternehmen, vorzugsweise bei allen dreien, spielt eine wichtige Rolle. Wir konnten auch tatsächlich in der Befragung nachweisen, dass wenn das Wir-Gefühl nicht ausgeprägt ist, also Identifikation mit dem Team, wenn da keine Verbindung war zu dem Arbeitsplatz, der Arbeit selbst, also wenn die überhaupt gar keine Freude macht, so gar nicht. Und wenn man auch
Schade.
keine emotionale Bindung in gewisser Weise zu dem Unternehmen auch hat, dann hat das einen Einfluss auf die Fehlzeitenquote. Ganz eindeutig. Das konnte man sehr, sehr deutlich sagen. Das heißt, wir haben kein Wir-Gefühl als solches. Es ist eine Anonymität, die vielleicht auch vorhanden ist. Ich erlebe auch keinen Sinn in dem, was ich da hier gerade tue. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist, welches Ansehen hat die Führungskraft? In der Vorstudie, die wir letztes Jahr gemacht haben, haben wir unter anderem eben auch Fallstudien gemacht. Und da waren mehrere Betriebe dabei, die waren produzierend. Und dann, wenn man dann in die Produktion gegangen ist und hat sich die Kennzahlen angeguckt der Produktionsteams, dann konnte man genau sehen, und zwar an den Fehlzeiten, welche Reputation der Meister hatte. Also ein Meister, das waren jetzt alles Männer, also ein Meister, der ganz hohes Ansehen hatte und einen unglaublichen Respekt, eine Respektsperson war, die ganz hohe Wertschätzung von den Mitarbeitern bekommen haben, da waren die Fehlzeiten so gut wie null, bei null. Und Führungskräfte, also Meister, die so, ja, das war halt der Meister, ne? Da war jetzt irgendwie nicht so irgendwie, dass die gedacht haben, boah, das ist so eine tolle. Da hat man gesehen, dass sie relativ hoch waren, ganz ernsthaft. Also, es hängt auch immer davon ab, welche Vorbildfunktion der Meister hat. Jetzt in diesem speziellen Fall. Es hing ganz stark davon ab, wie war das eine Respektsperson? Brachte man der eine hohe Wertschätzung gegenüber? Und dann hat man gesehen, das hat Einfluss. Also Führung kann ich jetzt tatsächlich nicht vom Tisch wischen. Und zwar nicht nur als Akteur oder Akteurin, wie gehe ich damit um, sondern traue ich mich das da oder traue ich mich das nicht? Und da sieht man schon so ein bisschen, also diese beiden Faktoren, Identifikation mit dem Team, Identifikation mit dem Unternehmen und die Identifikation mit der Arbeit auf der einen Seite und die Stellung der Führungskraft auf der anderen Seite, das scheinen innerbetrieblich zwei ganz, ganz große Hebel zu sein, um mit Fehlzeiten umzugehen.
Mich würde nochmal interessieren, Jutta, wie du das auch alles bewertest, sozusagen vor dem Hintergrund auch der aktuell wirtschaftlich ja sehr schwierigen Lage. Viele Unternehmen, die in wirklich äußersten Schwierigkeiten sind. Und wir merken ja oft, dass, ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet, gerade in solchen Zeiten auch die vermeintlich weichen Themen ja oft die sind, die vielleicht auch so ein bisschen hinten über, dass keine weichen Faktoren sind, sondern dass es eigentlich harte Faktoren sind, über die wir hier sprechen. Also, dass die Frage der Identifikation mit dem Team, mit dem Arbeitgeber, dass das alles ganz zentrale Faktoren sind, die über eine Kultur auch funktionieren und die sich dann wirtschaftlich niederschlagen. Wie bewertest du das alles vor dem Hintergrund der wirklich sehr angespannten Situation gerade, wo Arbeitgeber auch harte Entscheidungen treffen müssen, auf der anderen Seite auf die Identifikation ihrer Leute mit dem Unternehmen angewiesen sind, wo Führung auch auf der einen Seite beschreibst du es sehr konsequent vielleicht sein muss. Wie bewertest du das aktuell?
Also man sieht natürlich schon, dass die Fehlzeiten runtergehen im Moment aufgrund der wirtschaftlichen Situation, aufgrund der angespannten Situation und natürlich auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wenn sie jetzt nicht wirklich, wirklich, wirklich krank sind. Bist du noch da? Hallo?
Da bin
Jetzt.
ich.
Ach, du bist da. Okay,
Bin ich.
ich fange noch mal von vorne an. Also, wir beobachten, dass die Fehlzeiten tatsächlich leicht rückgängig sind. Das hat was damit zu tun, dass die Situation natürlich, wie du schon gesagt hast, angespannt ist und man auch so gar nicht weiß, wie das im Unternehmen teilweise weitergeht. Und man möchte natürlich auch nicht auffallen. Also wird man sich auch vielleicht zumindest mit leichten Symptomen und leichten gesundheitlichen Einschränkungen auf jeden Fall zur Arbeit schleppen. Diejenigen, die sehr schwer erkrankt sind, die werden natürlich nicht zur Arbeit kommen. Aber wir beobachten natürlich schon auch einen steigenden Präsentismus wieder. Jetzt können wir natürlich trefflich über die Risiken von Präsentismus reden. Und ich glaube, wir haben in diesem Kontext auch schon mal gesagt, dass das Thema Work-Life-Balance, auch wenn es dann teilweise mit so einem leichten Unterton kommt, mit in Balance bleiben, lass mich das mal so übersetzen, durchaus ein wichtiger Faktor ist. Also eine Belegschaft wird nur dann hochleistungsfähig sein, wenn sie in Bewegung ist, aber gleichzeitig die Balance hält. Also die Work-Life-Balance oder das in Balance bleiben wird heute oder ist heute und wird in Zukunft die andere Seite der Medaille der Leistung sein. Also wenn ich auf der einen Seite die Leistung und Leistungsbereitschaft und Fähigkeit habe, dann ist auf der anderen Seite das Thema in Balance bleiben durchaus ein Thema, weil sonst werde ich dieses Niveau nicht schaffen. So. Also mit anderen Worten, Wenn wir das jetzt mit der Fehlzeitenentwicklung betrachten, muss man natürlich das schon im Blick haben. Es darf nicht ausufernd sein. Und wir hatten in den letzten Jahren, das sage ich auch ganz offen, das sind schon auch ausufernde Zahlen gewesen. Und die finde ich auch teilweise sehr erschreckend. Hat sich vielleicht bis zu diesem Zeitpunkt in unserem Podcast so nicht angehört, aber am Ende des Tages ist es zu viel. Das ist wirklich zu viel. Und gerade in dem Thema strategisches Verhalten, aber vor allen Dingen vor dem Thema mit den leichten Symptomen etc. Man muss nicht immer auch wegen der Kleinigkeit zu Hause bleiben. Ganz ernsthaft. Da gibt es auch mittlerweile in unserer Arbeitswelt Möglichkeiten, wie man auch hier Kompromisse findet. Sowohl auf Arbeitnehmendenseite wie als auch auf Arbeitgeberseite. Aber man sieht eben sehr deutlich, dass das auch ein Thema ist vor dem Hintergrund einer wirtschaftlichen Situation und einer Arbeitsmarktsituation. Es ist nicht nur die wirtschaftliche Situation, es ist eine Arbeitsmarktsituation. Ich würde auch sagen, es gibt einen zentralen Treiber der letzten Jahre, der erheblich dazu beigetragen hat, dass es sich so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Und das hat nicht nur was mit der einfachen Krankmeldung zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, dass wir einen Arbeitnehmermarkt hatten. Wir hatten ganz klar einen Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel, der sich auch im Machtverhältnis auf dem Arbeitsmarkt widergespiegelt hat. Und da gab es durchaus nicht alle, bitte, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber es gab nicht so wenige, die dann das auch zu ihren Gunsten gespielt haben. Und dann gedacht haben, ach, ich bleibe jetzt heute mal zu Hause, ne? Ich meine, was wollen Sie denn? Sie sollen doch froh sein, dass ich da bin. Ich übertreibe es vielleicht jetzt ein bisschen, aber ich bring's einfach mal auf den Punkt. Ich bring's jetzt einfach mal auf den Punkt. Und das hat sich jetzt geändert in den letzten anderthalb Jahren. Der Arbeitsmarkt, es gibt immer noch Segmente, da haben wir einen Arbeitnehmermarkt, aber bei weitem nicht mehr so, wie wir das letztes und vorletztes und vorvorletztes Jahr hatten. Und wir merken, in manchen Branchen gibt es im Moment wieder einen Arbeitgebermarkt. Und das spiegelt sich sofort, sofort in derartigen Kennzahlen wider.
Wir sprechen ja, wir wollen ja nächstes Mal auch über das Thema Leistungen sprechen. Also ich frage mich so die ganze Zeit auch so, wie das Thema Fehlzeiten, was wir da jetzt auch nochmal so für ein Zwischenfazit ziehen, wenn wir es auf das Thema Leistung beziehen. Weil ich glaube schon, du hast jetzt gerade auch so ein bisschen den überspitzt, so vielleicht so eine Einstellung der Beschäftigten zum Thema kurz dargestellt. Ich meine, gleichzeitig müssen die Unternehmen natürlich auch in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten auch ein Investment in sozusagen die Bindung ihrer Leute ans Unternehmen zu leisten, damit sie genau sowas verhindern, ne? Also damit die Menschen eben nicht irgendwie sagen so, oh, jetzt ist mir irgendwie auch alles egal und auch die Unternehmen nicht sagen, na ja, die sollen froh sein, dass sie überhaupt einen Arbeitsplatz haben. Weshalb soll ich jetzt noch mal in irgendwelche Teamkultur, in irgendwelche Spirenzchen investieren? Ich weiß nicht, ob es diese Einstellung überhaupt noch gibt,
Weiß ich
aber ich
nicht.
denke schon,
Ja.
dass so vielleicht
Also
es die gibt. Aber da, ja,
ja, also
du
ich würde
weißt, worauf ich
schon, ja,
hinaus
ich
will.
weiß, worauf du hinaus willst. Also was ist jetzt die Brücke zur Leistung? Und da ist schon,
Ja.
man kann schon ganz eindeutig sagen, dass ein Teil der Fehlzeitenentwicklung der letzten Jahre, da muss man sich fragen, inwiefern ist das verknüpft mit einer gewissen Leistungsbereitschaft? Ne? Also Leistungsbereitschaft und Leistungsverhalten. Und da hat man schon gesehen, wenn man dann in die Fehlzeiten reingeht und guckt, was sind die Treiber der Fehlzeiten und was sind auch Hebel, an denen man arbeitet, dann merkt man sehr deutlich, dass das ein sehr, sehr umfassendes Bild ist. Es gibt nicht diese Wenn-Dann-Beziehung, sondern da sind ganz, ganz unterschiedliche Faktoren, die dort Einfluss nehmen. Und dementsprechend muss ich auch darauf einwirken, um damit die Fehlzeiten zurückzuführen. Das gibt welche, die kannst du beim Betrieb beeinflussen und welche kannst du nicht beeinflussen. Welche haben was mit dem Arbeitsmarkt zu tun und welche haben was mit der Gesellschaft zu tun. So. Und genau das Gleiche haben wir jetzt mit dem HR-Report oder dem HR-Report 2026 zum Thema Leistungskultur und Leistungsgesellschaft. Es gibt nicht mehr den Leistungsbegriff, den wir so kennen. Diesen wunderbar traditionellen Leistungsbegriff, sondern das ist ebenfalls sehr komplex geworden. Und wenn man sich anschaut, welche Treiber zum Thema Leistung führen, Leistungsbereitschaft und Leistungsverhalten, und Leistungsfähigkeit, das gehört ja auch noch dazu, also wollen, können und dann am Ende das Ergebnis zeigen, sowas in der Richtung, wenn du das dir anschaust, dann stellst du fest, dass es eine ganz große Parallelität gibt in diesen Hebeln. Also du siehst im Prinzip, dass die Hebel, die dazu beitragen, die Fehlzeiten zu reduzieren, auch die Hebel sind, die dazu beitragen, die Leistung zu fördern oder aber auch Leistung zu reduzieren und auch Leistungsbereitschaft zu reduzieren. Also mit anderen Worten, es sind wieder die alten, in Anführungsstrichen, Treiber, die wir so alle so kennen, und die haben unterschiedliche Ausgestaltungsformen. Und in gewisser Weise ist ein Fehlzeitenverhalten, insbesondere wenn es strategisch ist oder das auch mit den leichten Symptomen, zumindest teilweise, ne, hat immer auch etwas mit eben diesem Leistungsthema zu tun, ne? Das sind also auch wieder zwei Seiten einer Medaille.
Ja, und was ich natürlich auch wieder, also ist vielleicht jetzt auch wieder am Schluss eine kleine Binsenweisheit. Also Leistung ist natürlich immer in Kontext, ist in Rahmenbedingungen eingebunden und von beiden Seiten in Rahmenbedingungen eingebunden, ne? Und ich glaube, dieses, was es im Moment braucht, ist sozusagen nicht irgendwie sich getriggert fühlen durch diesen Leistungsbegriff, sondern wirklich auch zu überlegen, was heißt es für mich persönlich zu einer, also für meine persönliche Leistung, zu einer gemeinsamen Leistung im Unternehmen, zu einer gemeinsamen, das ist vielleicht jetzt sehr pathetisch, zu einer gemeinsamen wirtschaftlichen Leistung beizutragen, ne? Weil ich glaube, das ist das, was mir an allen Diskursen, die gerade auch politisch geführt werden, auch manchmal so ein bisschen fehlt, so dieses, dass wir gerade alle in unseren Rollen gefragt sind, ohne natürlich, dass es zu Lasten von irgendwelchen Standards gehen muss, aber dass wir alle gefragt sind, sozusagen, was ist eigentlich mein Beitrag dazu, dass wir aus dieser Situation auch herauskommen, weil dass sie mitunter recht dramatisch ist, das können wir jeden Tag in den Nachrichten sehen.
Ja,
Nicht
das ist richtig.
überall und bei allen, in allen Branchen überhaupt nicht, aber generell natürlich schon. Also das Wirtschaftswachstum ist schon wieder reduziert worden.
Ja, das ist schon richtig. Aber die Frage ist doch, liegt das daran, dass wir nicht produktiv genug sind? Liegt das daran, dass wir nicht leistungsbereit sind? Liegt das daran, dass wir eher in einer Balance unterwegs sein wollen als alles andere und die Bewegung vergessen? Oder liegt es schlichtweg daran, dass Rahmenbedingungen da sind, die ein Stück weit all das, was wir tun, immer wieder über den Haufen werfen und wir deswegen eigentlich nur noch anfangen, also nur noch reagieren können und nur noch Getriebene sind eines solchen Systems und ein Stück weit auch irgendwann müde werden unter diesen Rahmen. Und ich glaube, es ist, man kann nichts für sich nehmen, sondern es ist ein Stück weit alles zusammen. Und ich sag mal, dass das Wirtschaftswachstum wieder nach unten korrigiert ist, glaube ich, liegt nicht daran, dass wir jetzt hier alle faul sind. Oder dass wir, sondern es hat eben ein Stück weit damit zu tun, dass immer wenn wir glauben, entweder das Licht am Ende des Tunnels sehen, dann macht der Tunnel leider wieder eine kleine Kurve. Oder es kommt irgendjemand um die Ecke und was auch immer und bringt uns als Zug wieder zum Halten. Also, und das ist einfach auch mal wichtig, reinzugucken, inwiefern kann man auch unter solchen widrigsten Umständen, unter denen wir leben und auch weiterhin leben und arbeiten werden, wie wird man trotzdem, wie hält man Leistungsbereitschaft, wie hält man Leistungsfähigkeit und wie kommt es, dass wir dann auch ein hohes Leistungsverhalten haben? Und das war dann tatsächlich, dass wir das wirklich dezidiert untersucht haben im HR-Report.
Das ist jetzt der Cliffhanger. So, und auch so ein bisschen, vielleicht können wir da beim nächsten Mal auch noch darüber sprechen. Der Begriff Leistung, der triggert ja auch immer so, ne? Also das, als ob das auch irgendwie was Schlimmes ist, ne? Also vielleicht können wir uns so den Blick und so die normative Wertung von diesem Leistungsbegriff, der ja sehr unterschiedlich benutzt wird, auch nächstes Mal nochmal angucken. Das war jetzt der Cliffhanger, zur nächsten Folge. Wir sollten jetzt gleich noch in den Kalender gucken und diese Folge terminieren. Jutta, das war ein spannender Einblick in das Thema Fehlzeiten, was ja oft mal so ein Randthema ist, irgendwie, was zwar dann immer mal wieder hochkommt, aber wirklich so dieser strategische Umgang damit. Was können eigentlich Unternehmen tun, um dem auch entgegenzuwirken? Da bist du ja immer die Richtige dafür, die das auch pointiert darstellen kann, also was Unternehmen selber tun können. Danke, bis zum nächsten Mal.
Ja, ich danke dir und ich wünsche dir was. Bis dann.
Jo,
Tschüss.
ciao.